Willkommen zum halbstündigen Programm von Radio Prag. Einleitend bringen wir eine Übersicht der wichtigsten Ereignisse der vergangenen Woche in Tschechien. Am Mikrofon begrüßt Sie Markéta Maurová. Der tschechische Luftraum wird nächste Woche von tschechischen und US-amerikanischen Flugzeugen überwacht. Die US-Hilfe bei der Gewährung der Sicherheit während des NATO-Gipfels wird durch ein Gesetz ermöglicht, das vom Parlament verabschiedet und von Präsident Václav Havel unterzeichnet wurde. Weißrussland hat am Donnerstag der Tschechischen Republik gedroht, mit ihr diplomatische Beziehungen abzubrechen, wenn Tschechien dem weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko das Einreisevisum für die NATO-Gipfel verweigern wird. Das tschechische Außenministerium erklärte in seiner ersten Reaktion, es halte diese Erklärung für eine weitere von den weißrussischen Drohungen. Am Freitag wurde entschieden, das Visum nicht zu erteilen. Das tschechische Kabinett hat den Plan zur Reform und Professionalisierung der Armee einstimmig verabschiedet. Die tschechische Armee soll dementsprechend ab 2006 nur aus rund 35.000 Berufssoldaten und etwa 10.000 Zivilangestellten bestehen. Das Kabinett lehnte des Weiteren die beiden ihm vorgelegten Gesetzesentwürfe ab, die eine Direktwahl des Staatsoberhauptes ermöglichen sollten. Über den EU-Beitritt der Tschechischen Republik werden tschechische Bürger in einem Referendum entscheiden, das höchstwahrscheinlich Mitte Juni des nächsten Jahres stattfinden wird. Der Senat verabschiedete am Donnerstag erwartungsgemäß einstimmig den entsprechenden Gesetzentwurf. Die EU-Kommission wird der Tschechischen Republik 129 Millionen Euro zur Beseitigung der Hochwasserschäden bereitstellen. Die Kommission schlug vor, diese Summe aus dem neu entstandenen Solidaritätsfonds freizumachen. Der ehemalige Generalsekretär des Außenministeriums Karel Srba und weitere vier Personen wurden unter Anklage gestellt. Alle fünf werden verdächtigt, den Mord an einer Enthüllungsjournalistin vorbereitet zu haben. Außerdem wurden sie wegen des unerlaubten Waffenbesitzes angeklagt. Der Einsturz eines Daches hat am vergangenen Samstag sechs Heizkessel im Elektrizitätswerk Opatovice in Ostböhmen zerstört und dieses außer Betrieb gesetzt. Tausende Haushalte in der Umgebung sind nach wie vor ohne Heizung und Warmwasser. Die Lage soll sich erst in der kommenden Woche ändern. Die Hauptstadt Prag wird auch für die nächsten vier Jahre von einer Koalition aus Sozialdemokraten und bürgerlichen Demokraten regiert. Darauf einigten sich am Dienstag Verhandlungspartner beider Seiten. Der Vizevorsitzende der Demokratischen Bürgerpartei ODS Jan Zahradil hat am Donnerstag offiziell angekündigt, dass er für den Posten des Parteichefs kandidieren wird. Kurz darauf gab auch der Chef der ODS-Senatsfraktion, Mirek Topolánek, seine Kandidatur bekannt. Soweit die Wochenschau. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung beim Wochenendprogramm von Radio Prag. Nicht nur für die tschechische Hauptstadt, sondern für die gesamte Weltpolitik wird der NATO-Gipfel, der am 21. und 22. November in Prag stattfindet, ein Großereignis sein. Und genau diese Tatsache ist es, die den vielfältigen Debatten über dessen Ablauf, dessen Ziele und dessen internationale Bedeutung ein eigentümliches Ungleichgewicht verleiht. Denn einerseits bleiben Veranstaltungen von solcher Größenordnung natürlich nicht ohne Auswirkungen auf die städtische Infrastruktur der Gastgebermetropole. Andererseits aber ist da auch noch jener Diskurs, der nichts Geringeres zum Inhalt hat als die Gestaltung zukünftiger globaler Sicherheitsstrukturen. Gerald Schubert fasst nun im letzten Schauplatz vor dem Gipfel noch einmal die wichtigsten Aspekte der Vorbereitung sowie der Rolle Tschechiens in der NATO zusammen.
Schauplatz. Bemühen wir uns, die diversen Aspekte des bevorstehenden NATO-Gipfels analytisch auseinanderzuhalten und auf drei verschiedenen Ebenen zu betrachten. Erstens auf der internationalen geopolitischen Ebene, zweitens auf der, die die Rolle Tschechiens in der NATO betrifft und schließlich auch noch auf der urbanen Ebene, denn immerhin wird sich das Antlitz Prags während des Gipfels nicht unwesentlich verändern. Beginnen wir aber mit der internationalen Politik. Worüber genau werden die Vertreter der NATO-Staaten in Prag verhandeln? Über diese Frage und über die Rolle und Verantwortung der NATO nach ihrer Erweiterung wurde am vergangenen Donnerstag auf der Prager Burg debattiert, und zwar im Rahmen der von Václav Havel ins Leben gerufenen Stiftung Forum 2000, die dieses Jahr unter dem Motto Bridging Global Gaps, also Brücken über globale Klüfte, steht. Teilnehmer der Podiumsdiskussion waren unter anderem Jiří Šedivý, er ist Politikwissenschaftler und Direktor des Prager Instituts für internationale Beziehungen, Petr Uhl, tschechischer Journalist und Bürgerrechtskämpfer, Miloslav Ransdorf, kommunistischer Parlamentsabgeordneter, Vertreter der NATO und der USA, sowie Ondřej Zlačálek, ein junger Prager Student, der ein anarchistisches Magazin herausgibt und sich an den Vorbereitungen zu den Protesten gegen den NATO-Gipfel beteiligt. Der Politikwissenschaftler Šedivý umriss die Aufgaben des Gipfels und die momentane Rolle des Nordatlantischen Bündnisses dabei wie folgt.
Zdá se, jakoby v 90. letech Atlantická aliance jaksi získávala nový smysl.
Es scheint, als habe die NATO in den 90er Jahren in der Idee einer vielschichtigen Erweiterung den neuen Sinn ihrer Existenz gefunden. Sie erweitert ihr eigenes Rollenbild und sie erweitert das Spektrum ihrer militärischen Ausstattung. Sie erweitert auch den territorialen Wirkungsbereich, in dem sie operiert. Seit Mitte der 90er Jahre geht sie über das ursprüngliche vertraglich festgelegte Territorium hinaus und ist etwa am Balkan im Einsatz. Und sie erweitert natürlich auch die Anzahl ihrer Mitglieder. All dies zieht in einer so umfangreichen und heterogenen Organisation selbstverständlich Managementprobleme nach sich. Die Nordatlantische Allianz kann, im Unterschied zur Europäischen Union, eine solch vielschichtige Erweiterung nicht durch eine Vertiefung der Integration ausbalancieren. Ich glaube, das ist die Grundfrage, die auf dem Prager Gipfeltreffen behandelt werden wird. Außer natürlich der allgemeinen Bedeutung militärischer Mittel im Kampf gegen den Terrorismus. Denn obwohl eine Integration wie etwa im Rahmen der EU, wo ein Teil der Souveränität auf eine übergeordnete Struktur übertragen wird, im Falle der NATO nicht möglich ist, glaube ich dennoch, dass es auch hier einige integrative Instrumente zur Stärkung der Homogenität gibt. Und genau darüber wird man auf dem Prager Gipfel verhandeln.
Integrace NATO a jaksi posilování homogenity a o těch se bude jednat na pražském summitu.
Als Beispiele nannte Šedivý Fragen wie militärische Aufgabenteilung bzw. die Spezialisierung einzelner Staaten sowie die Bildung multinationaler Einheiten. Wenn Šedivý also in diesem Zusammenhang das Wort Integration verwendet hat, dann doch eher im Sinn einer Verzahnung militärischer Entscheidungsstrukturen. Dass vermutlich 7 Staaten, nämlich die Slowakei, Slowenien, Estland, Lettland, Litauen, Bulgarien und Rumänien auf dem Gipfel offiziell zum NATO-Beitritt eingeladen werden, das wird letztlich wohl einen der spektakulärsten und griffigsten Aspekte dieser Veranstaltung ausmachen. Die genannten Strukturreformen aber werden einen mindestens ebenso wichtigen Teil der Verhandlungen bilden. Und letztlich ist da noch die Tatsache, dass die NATO sich neuerlich in einer Art Sinnkrise befindet. Denn spätestens seit dem 11. September des vorigen Jahres ist klar, dass sich die Bedrohungsszenarien in der Welt geändert haben und dass dies ein neues Selbstbild des Nordatlantischen Bündnisses erfordert. Auch darüber wird in Prag zu sprechen sein. Kommen wir nun auf die nationale Ebene und konzentrieren wir uns auf die Frage, welche Rolle Tschechien in der NATO und welche Rolle die NATO für Tschechien spielt. Die letzte Erweiterungswelle im Jahr 1999 war für das Militärbündnis bestimmt von großer strategischer und auch symbolischer Bedeutung. Immerhin wurden damals beim Gipfel in Washington mit Tschechien, Ungarn und Polen 3 ehemalige Mitgliedstaaten des Warschauer Paktes in das euroatlantische Verteidigungsbündnis aufgenommen. Ein nicht unumstrittener, in jedem Fall aber historischer Schritt, der noch wenige Jahre zuvor kaum denkbar gewesen wäre. Und für die Tschechische Republik ihrerseits, oder zumindest für große Teile der tschechischen Öffentlichkeit, bedeutete jener Schritt damals so etwas wie eine Absicherung der politischen Neuorientierung des Landes, eine 180-Grad-Wende sozusagen. Man kehrte Moskau den Rücken zu und blickte, auf der Suche nach einer neuen Stellung in der Weltgemeinschaft, hoffnungsfroh nach Westen. Sogar Präsident Václav Havel, der noch wenige Jahre zuvor den Traum eines blockfreien Europas geträumt hatte, wurde schließlich zum eifrigen Betreiber des NATO-Beitritts seines Landes. Einen ähnlichen Meinungsumschwung vollzogen auch viele andere. Doch gab es dazu freilich auch stets kontroverse Stimmen. Petr Uhl etwa, der Journalist und Unterzeichner der Charta 77, die sich bereits damals gegen beide Militärblöcke, also Warschauer Pakt und NATO, gewandt hatte, meinte auf der Konferenz am Donnerstag:
Já jsem až do dneška vlastně celých 12 let považuji tento obrat za nešťastný.
Seit 12 Jahren und bis heute halte ich diesen Meinungsumschwung für unglücklich und die Stärkung und Erweiterung der NATO als Schritt in die falsche Richtung. Ich war daher ein Gegner des NATO-Beitritts Tschechiens. Ich bin durchaus ein Verfechter einer europäischen kollektiven Sicherheit, aber gerade deshalb fürchte ich, dass die tschechische Mitgliedschaft bei der NATO und auch die weiterer Länder die Bildung einer europäischen Armee eher bremsen wird. Das ist die eine Sache, die mich stört. Und dann stört mich noch die Stärkung der Hegemonie der Vereinigten Staaten. Denn nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und der Überwindung der bipolaren Welt ist eine Welt entstanden, die noch ein wenig monopolar ist.
Werfen wir zum Abschluss noch einen Blick auf die städtische Infrastruktur Prags und auf jene Aspekte, die eher mit der wirtschaftlichen Komponente des Gipfels und den umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen zu tun haben. Vor allem letztere standen und stehen im Zentrum der Aufmerksamkeit tschechischer Medien und auch wir von Radio Prag haben schon in mehreren Beiträgen über die Vorbereitung der Stadt auf das Großereignis berichtet. Fassen wir kurz zusammen.
Der Gipfel in Zahlen.
46 Staatsoberhäupter und Regierungsvertreter, 2500 Delegierte, 12.000 Teilnehmer an diversen Begleitveranstaltungen, 3.000 Journalisten. Budget 800 Millionen Kronen, das sind etwa 26,5 Millionen Euro. 460 Millionen für Sicherheitsmaßnahmen, 340 Millionen teilen sich insgesamt 100 beteiligte Firmen untereinander auf. Erwartet werden außerdem mindestens 3.000 Demonstranten und denen werden 12.000 Polizisten gegenüberstehen. Schon seit Monaten ist davon die Rede, dass Prag während des Gipfels einer Festung gleichen und das Leben vieler Bürger beträchtlich erschwert sein wird. Andererseits weist man aber schon seit langem auf die Umwegrentabilität für die Wirtschaft und den Imagegewinn für Prag hin. Und nicht zuletzt will sich Prag nach den Überschwemmungen vom August wieder als Stadt präsentieren, die nicht nur im Zusammenhang mit Katastrophenschlagzeilen auf den Fernsehbildschirmen der ganzen Welt erscheint. Dafür hat man zumindest laut Innenminister Stanislav Gross das Bestmögliche gegeben.
Ich habe das Gefühl, und das sage ich mit reinem Gewissen, dass man nicht mehr für die Vorbereitung hätte tun können.
Damit ist unser heutiger Schauplatz am Ende. Auf Wiederhören nach dem Gipfel sagen
Robert Schuster
und Gerald Schubert.
Der 17. November wird in der Tschechischen Republik als Staatsfeiertag begangen. Dieser Tag des Kampfes für Freiheit und Demokratie, wie der 17. November bezeichnet wird, ist mit zwei historischen Ereignissen verbunden. Am 17. November 1939 wurden von den Nazis die tschechischen Hochschulen geschlossen. Und 50 Jahre später wurde nach dem gewaltsamen Eingreifen der kommunistischen Polizei gegen eine friedliche Studentendemonstration die Revolution gestartet, die man später mit dem Attribut Sanft bzw. Samten bezeichnete und der Zusammenbruch des kommunistischen Regimes folgte, mit dem Datum, das inzwischen zum Symbol geworden ist, befasst sich Martina Schneibergova in ihrem Feuilleton.
Das Datum des 17. November wurde vom kommunistischen Regime ähnlich wie mehrere andere historische Daten missbraucht. Der 17. November wurde als der sogenannte Internationale Studententag in den einzigartigen kommunistischen Kalender mit einbezogen, der nicht nur aus Vornamen, sondern teilweise auch Tagen der Panzerfahrer, Genossenschaftler und anderer nützlicher Professionen bestand. Der die epochalen gesellschaftlichen Veränderungen ankündigende 17. November 1989 bewirkte bei manchen Menschen etwas, was man als eine Wunderbekehrung bezeichnen könnte. Der Saulus wird zum Paulus, stellte einmal der bayerische Politiker Josef Stingel fest, als er vor einigen Jahren während einer der vielen tschechisch-deutschen Konferenzen auf meine Bemerkung gravierte, dass es erstaunlich sei, wie oft ehemalige kommunistische Funktionäre und hochverdiente Mitarbeiter der Staatssicherheit zu Versöhnungsreisenden von Beruf im Rahmen verschiedener tschechisch-deutscher Vereinigungen geworden sind. Anzeichen für diese nahezu biblische Bekehrung kann man aber auch in anderen Bereichen verzeichnen. Eines der Beispiele hängt unmittelbar mit dem 17. November 1989 zusammen. Einer der Befehlshaber, der damals die Regie beim Eingreifen gegen die Studentendemo führte, kandidierte bei den jüngsten Kommunalwahlen in Prag. Er sei ein anständiger Kerl, hieß es von einem seiner CSSD-Parteikollegen, als von den Wahlen die historischen Verdienste des einstigen Polizeikommandanten in den Medien bekannt wurden. Ob damit auch das anständige Vorgehen mit Knüppeln gegen die Demonstranten gemeint war, ist fraglich. Bekehrungen verschiedener Art sind also nicht nur mit der entfernten Vergangenheit verbunden. Die frisch Bekehrten brauchen aber nicht zu befürchten, dass sie das Schicksal des biblischen Saulus, der zum Paulus wurde, teilen müssen, da wir unter anderem dank dem am 17. November 1989 gestarteten großen Knall in einer demokratischen Gesellschaft leben.
Das Projekt Rettung des Kulturerbes gehört untrennbar zum Internationalen Musikfestival Pontes, das vor 7 Jahren vom Violinisten und künstlerischen Leiter des Orchesters Virtuosi di Praga, Oldřich Wolček, ins Leben gerufen wurde. Im Rahmen dieses Projektes werden Originalmanuskripte hervorragender Werke der tschechischen Musik restauriert und für künftige Generationen gerettet. Über das bisher letzte Opus, das dieses glückliche Schicksal ereilte, erzählt Markéta Maurová im folgenden Kultursalon.
Marie und Hans haben sich gegenseitige Treue geschworen. Doch eine Heirat scheint unmöglich zu sein. Marie soll nach dem Willen ihrer Eltern mit dem ihr unbekannten Wenzel, dem Sohn des wohlhabenden Bauern Tobias Micha, verlobt werden. Der Heiratsvermittler Getzal wird beauftragt, die Sache zu erledigen. Er schlägt Hans vor, für eine bestimmte Abstandszahlung auf Marie zu verzichten. Und diese willigt ein, allerdings nur unter einer Bedingung. Niemand anderer als Michas Sohn dürfe Marie bekommen. Alle Dorfbewohner, einschließlich Marie, sind entsetzt über diese Untreue, bis sich herausstellt, dass Hans selber Michas Sohn aus erster Ehe ist, der in der Fremde sein Glück gesucht hatte. Eine Hochzeit zwischen Hans und Marie steht nun also nichts mehr im Wege. Haben Sie aus dieser Synopsis erkannt, wovon wir im heutigen Kultursalon erzählen wollen? Denjenigen, die noch schwanken, wollen wir mit der folgenden Hörprobe ein wenig helfen. Jetzt muss ich allen Hörerinnen und Hörern recht geben, die an die verkaufte Braut denken. Die einzige von den Opern Bedřich Smetanas, die sich im Weltrepertoire ihre feste Stellung erkämpft hat. Gerade der verkauften Braut galt das Abschlusskonzert der Internationalen Musikfestspiele Pontes am 12. November dieses Jahres. Eine konzertante Aufführung ausgewählter Szenen aus der Oper leitete eine kleine Feier ein. Der Anlass, nur für einen Abend, wurde im Prager Rudolfinum das Original der Partitur der verkauften Braut ausgestellt. 4 Bände der handgeschriebenen Notenaufzeichnungen von Bedřich Smetana, die von Experten des Smetana-Museums restauriert worden waren. Nach Einzelheiten habe ich die Direktorin dieses Museums, Frau Dr. Olga Mojžišová, gefragt.
Wie war eigentlich das Schicksal dieser Partitur?
Diese Partitur entstand im Jahre 1866 und dann Smetana machte nur mehrere Veränderungen dieser Oper. In der heutigen Gestalt ist die Oper seit dem Jahre 1870. Und alle diese Versionen, alle diese Papiere sind in der Partitur, wurden in diese Partitur eingegliedert. Also sie hat verschiedene Schichten des Papiers und so weiter. Und diese Partitur wurde als Vorbild für weitere Abschriften und dann auch für Herausgaben in verschiedenen Jahren. Und aus dieser Partitur studierten auch mehrere Musikwissenschaftler und sie wurde mehrmals auch ausgestellt in verschiedenen Expositionen und so weiter. Also jetzt ist die Partitur und nicht nur die Partitur, sondern auch der Klavierauszug und einige Skizzen der Oper sehr beschädigt. Hier sind auch andere Faktoren, die die Beschädigung verursachten. Also es wurde notwendig, das Werk, die Handschrift zu restaurieren.
Wurde diese Partitur, das Manuskript von Smetana, auch im Theater genutzt bei einzelnen Aufführungen der Oper? Hat man direkt aus dieser Partitur dirigiert auch?
Wahrscheinlich ja. In mehreren Smetanas Partituren finden wir die Noten von den Dirigenten, die aus dieser Partitur das Werk aufgeführt haben. Besonders in der Smetana-Zeit, später dann wurde das Werk abgeschrieben und wurden die Abschriften genutzt.
Sie haben gesagt, die Partitur befand sich in einem schlechten Zustand. Wie war sie beschädigt? Waren das mechanische Beschädigungen oder chemische? Oder?
Beide. Ja, die mechanischen Beschädigungen waren hier sehr häufig und sehr groß, aber das ist nicht das Schrecklichste. Hier waren auch einige chemische Beschädigungen. Das ist die Tinte. Und die Probleme mit der Tinte und dann die Sauerkeit des Papiers. Das ist ein wichtiges Problem.
Die Partitur befand sich im Archiv Ihres Museums oder wie war Ihr Schicksal?
Ja, Smetanas Nachlass wurde in den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts eingekauft von dem Staat für das Smetana-Museum. Und jetzt befinden sich fast alle Smetana-Handschriften in unserem Museum.
Diese Partitur ist nicht die einzige, die rekonstruiert wurde. Sie haben auch Hubitschka, den Kuss und zwei Widmen und Libussa erwähnt, die auch eine digitale Gestalt bekommen haben.
Ja, es ist so, diese Partituren wurden schon in früheren Jahren, in den Jahren 1993, 94, 95 restauriert und auch mehrere andere Handschriften von Smetana. Wir wollen alle Smetanas Handschriften, nicht nur Musikwerke, sondern auch Korrespondenz und andere Handschriften digitalisieren.
Diese Oper, die verkaufte Braut, das ist das dritte Werk, das im Rahmen des Projekts Rettung des Kulturerbes rekonstruiert wurde. Was für ein Projekt ist das eigentlich?
Ja, das ist ein Projekt im Rahmen des Festivals Pontes. Und jeden Jahrgang des Festivals wurde ein wichtiges Werk von Smetana oder Dvořák gewählt und restauriert. Zum ersten Mal, das war im Jahre 2000, das war dieses Projekt mit Smetanas Mein Vaterland begonnen. Dann war es Dvořáks Symphonie aus der Neuen Welt und dieser dritte Jahrgang, es ist die verkaufte Braut.
Im Smetana Museum ist auch eine Ausstellung über die verkaufte Braut zu sehen. Was kann man da besichtigen?
Das ist über Popularität und Einflüsse dieser populärsten Oper von Smetana in verschiedenen Arten und auch in alltäglichen Läden. So können Sie verschiedene Sachen mit den Motiven aus dieser Oper sehen.
Lásku jsme si písali navždy.
Die Ausstellung dauert noch bis Februar kommenden Jahres. Das Projekt Rettung des Kulturerbes geht jedoch weiter. Für das nächste Jahr wurde die Partitur von Dvořáks Oper Rusalka ausgewählt. Schon jetzt wird aber eine weitere Fortsetzung erwogen. Dass es genug Material gibt, das eine Reinigung, Restaurierung und Rettung braucht, liegt auf der Hand. Für heute ist das aber auch schon alles von uns. Aus Prag verabschiedet sich von Ihnen Markéta Maurová.
Und damit sind wir, liebe Freunde, am Ende dieser Sendung angelangt. Im Namen aller, die sie für Sie vorbereitet haben, verabschiedet sich am Mikrofon Jitka Matková. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte zahraniční vysílání Českého rozhlasu Rádio Praha. Vysílání v češtině si můžete naladit v následujících časech na těchto frekvencích. Všechny údaje jsou uvedeny ve světovém čase. V 9.30 vysíláme na frekvenci 15 255 kHz do jihozápadní Evropy a na frekvenci 2745 kHz do východní Evropy a na střední východ. V 10.30 na frekvenci 21 745 kHz vysíláme do Jižní Asie a Západní Afriky. Ve 12 hodin vysíláme na frekvenci 11 640 kHz do Severní Evropy a na frekvenci 21 745 kHz do Jižní Asie a Austrálie. V 13.30 na frekvenci 6055 kHz vysíláme do střední Evropy a na frekvenci 7345 kHz do západní Evropy. Ve 14.30 vysíláme na frekvenci 21 745 kHz do východní Afriky a Severní Ameriky. V 16.30 nás můžete naladit v západní Evropě na frekvenci 5930 kHz a v jižní a západní Africe na frekvenci 17 485 kHz. V 18.30 vysíláme na frekvenci 5930 kHz do západní Evropy a na frekvenci 7315 kHz do Asie, Austrálie a východní Evropy. Ve 20.30 na frekvenci 5930 kHz vysíláme pro západní Evropu a na frekvenci 9430 kHz pro Jižní Asii a Austrálii. Ve 22 hodin nás můžete naladit na frekvenci 5930 kHz v jihozápadní